Sehr geehrte Senatorin, liebe Frau Junge-Reier, herzlich willkommen im Hause der Technischen Universität Berlin. Liebe Vorsitzende des Vereins der Freunde und des Verwaltungsrates, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste hier am heutigen Abend an der Technischen Universität Berlin, herzlich willkommen zu dieser Vortragsveranstaltung. Wir freuen uns, dass Frau Junge-Reier in einer sicherlich nicht gerade kalendertermin-armen Zeit die Lücke gefunden hat und sich die Zeit nimmt, hier heute Abend zu uns zu kommen. Der Verein der Freunde der TU hat ihr das Thema, wie sie eben selber gerade sagte, so ein kleines bisschen souffliert und sie fragte nochmal zurück, wie seid ihr eigentlich auf das Thema gekommen? Und in der Einladung haben Sie es zum Teil gesehen, es geht ja um die Nachnutzung der beiden großen Flughäfen, Tempelhof und Tegel. Und insbesondere um das Thema Tegel gab es viele Diskussionen. Der Senat hat Firmen beauftragt, mögliche Kandidaten, Ideenträger abzufragen, Potenziale zu analysieren, daraus Konzepte zu entwickeln. Die Industrie- und Handelskammer hatte sich eingeschaltet, andere Institutionen. Ich habe zu irgendeinem Zeitpunkt, und dazu will ich hier heute Abend auch stehen, irgendwann einen ganz großen Stein ins Wasser geworfen. Und dieses war ein bisschen angeregt durch Reisen, die ich gemacht habe, wo ich wichtige Partneruniversitäten der TU Berlin in diesem Frühjahr besucht habe. Und wenn man sich moderne Campi im Ausland anguckt, ich nenne mal als ein Beispiel eine retortenartig entstandene Ben-Gurion-Universität in Beersheba in Israel. Ich will gar nicht von den großen chinesischen Universitäten und deren modernen Campusanlagen sprechen. Dann kommt man, wenn man auch aus dem Tagesgeschäft mit den täglichen Problemen unserer Immobilien und Facilities betroffen ist, dann kommt man auf die Idee, das wäre doch eigentlich die Chance, einen kompletten neuen Campus Technische Universität Berlin in Wohngemeinschaft gleich mit der Beuth-Hochschule, Technische Fachhochschule, Technische Universität, alles auf einem Gelände in einer Infrastruktur, Anbindung gen Süden, gen Siemensstadt, die Pläne von Siemens berücksichtigen, die in Berlin auch noch ein bisschen expandieren wollten. Think big, wäre das nicht eine Chance und würde das nicht sogar dem Senat von Berlin helfen bei dem einen oder anderen Problem, weil es wäre ja tatsächlich die Frage, ob für so eine Vision nicht tatsächlich auch Gelder vom Bund mobilisierbar wären und dann sozusagen Immobilien in exzellenter Lage hier mitten in Charlottenburg auch zur Verfügung stehenden würden für Aufgaben, die der Senat insgesamt im Bereich des Hochschulbaus und der Charité und Ähnlichem, was alles dort an großen Problemfeldern für Investitionen im Baubereich anstehen, ob das nicht sogar eine synergetische Lösung sein könnte. Das, was mich selber überrascht hat, das ist, dass man mich nicht gleich vor die Tür gesetzt hat. Man hat mir zugehört und auch ein Mitarbeiter aus Ihrer Senatsverwaltung hat gesagt, Mensch, darüber müssen wir wenigstens mal nachdenken, ehe wir es gleich verwerfen. Und ich habe die Hoffnung, dass Sie uns vielleicht ein kleines bisschen Feedback dazu auch geben könnten, ob das nicht zumindest eine Vision ist, über die es sich lohnt, ein bisschen nachzudenken. Die nähere Einführung von Ihnen wird Herr Hillemeyer machen, den ich jetzt bitten würde, das Wort zu übernehmen. Herzlichen Dank.
Wie schön, dass wir einen Präsidenten haben, der Visionen hat. Ich begrüße Sie sehr herzlich, dass Sie uns die Ehre geben, auch heute bei dieser Veranstaltung der Freunde der Technischen Universität Berlin die einführenden Worte und die Begrüßung vorgenommen zu haben. Ich begrüße ferner den Vorsitzenden unseres Verwaltungsrats, Herrn Dr. Genz. Ich begrüße Sie sehr herzlich, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sie uns und vor allen Dingen der Senatorin Frau Junge-Reier die Ehre geben, in so großer Zahl heute hier erschienen zu sein. Es liegt wohl am Thema, denn wir suchen immer attraktive Themen. Und wenn es dann um Berlin geht, in einer Stadt, in der sich viel verändert und man dann die Chance bekommt, und Sie hat zugesagt, Frau Junge-Reyer, zu uns zu sprechen. Und ich will Sie gar nicht nur vielleicht auf die beiden Flughäfen oder drei fixieren. Sie werden wahrscheinlich einen etwas größeren Rahmen schlagen. Und da möchte ich Sie schon bitten, denn wir haben zwei Mikrofone, nicht hinterher sich Ihre Fragen zu überlegen, sondern gleich schon während des Vortrags. Frau Junge-Reyer hat gesagt, dass sie einige Fragen gerne auch hier hinterher dann noch beantworten würde. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind natürlich allen bekannt. Sie sind Senatorin für Stadtentwicklung hier in Berlin. Sie haben Germanistik und Geografie studiert. Germanistik glaube ich Ihnen sofort. Ich habe Sie mehrfach gehört. Sie reden gut. Und da nehme ich nicht so viel voraus. Wenn man dann weiterliest, sind Sie Diplom-Kameralistin. Das heißt, Sie haben ein Studium der Verwaltung hier in Berlin absolviert. 1977 ging Ihre Liebe dann nach Kreuzberg. Und dort waren Sie sehr lange. Sie waren da Stadträtin für Soziales, Gesundheit und Finanzen. Und das ist dort immer sehr wichtig. Sie wurden da auch schon stellvertretend Bezirksvorsitzende und 1939 dann der nächste Sprung Staatssekretärin Arbeit, Soziales und Frauen und im Jahr 2002 Staatssekretärin für die Senatsverwaltung und Stadtentwicklung hier in Berlin. Und das ist immer so ein Zwei-Jahres-Rhythmus. Ich sage, bei einigen ist es immer 10 Jahre, wo sich verändert, bei Ihnen alle 2. Wurden Sie dann 2004 als Senatorin gewählt für Stadtentwicklung und 2006 dann noch zusätzlich Bürgermeisterin und Senatorin. Und eins, meine Damen und Herren, wenn Sie demnächst mit der U-Bahn U55 fahren, sind Sie doppelt beschützt. Warum doppelt? Weil die heilige Barbara natürlich die Schutzheilige derjenigen ist, die Tunnel bauten. Und Frau Junge-Reyer wurde Tunnelpatin. Und das freut natürlich einen Bauingenieur ganz besonders. Und eins möchte ich Ihnen auch noch, wenn das hinterher in der Diskussion nicht mehr gesagt werden kann, mitgeben. Schauen Sie, dass Sie ausreichend viel und gutes Personal in Ihrer Verwaltung haben. Sie kaufen Bauleistung ein. Und wer nicht die besten Leute hat, das zu beurteilen, der ist verraten und verkauft. Ich weiß, wovon ich spreche und ich würde Ihnen gerne den Rücken, wo es auch immer geht, stärken. Und jetzt freuen wir uns alle auf Ihren Vortrag.
Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr herzlich für die Einladung. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Professor Hillemeyer, für die Einladung der Freunde der Technischen Universität und natürlich auch bei Ihnen, Herr Dr. Genz. Und ich bin sehr froh darüber, bei Ihnen wieder zu Gast zu sein, lieber Herr Professor Steinbach, an der Technischen Universität, mit der sich natürlich eine Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in außerordentlicher Weise verbunden fühlt. Wir sind sehr häufig beraten durch Sie, durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, durch die Wissenschaft der Technischen Universität und wir wissen dies, das will ich Ihnen sagen, außerordentlich in vielen Bereichen zu schätzen. Viele Kollegen sind Ratgeber, wenn es um das Stadtforum geht oder wenn es um technische Fragen geht, aber auch im Rahmen der Planung für die Stadt greifen wir natürlich sehr gerne auf die Wissenschaft der Technischen Universität zurück. Ich will beginnen mit dem Ausprobieren der Technik. Man hat mir gesagt, ich muss hier auf einen Knopf drücken, dann passiert da etwas. Deshalb, meine Damen und Herren, will ich gleich eingehen auf den Titel, den Sie für mich gewählt haben. Sie haben gesagt, Brennpunkte der Stadtentwicklung soll es heißen. Ich glaube, wir haben es inzwischen, wenn wir die räumliche Entwicklung der Stadt betrachten, und Sie haben mir aufgegeben, den Schwerpunkt auf Tempelhof, auf Tegel, auf das Gebiet rund um den Hauptbahnhof zu legen, mit einer Entwicklungsachse, mit Strategieräumen zu tun, die wir die rote Spange genannt haben. Rot wegen der Regierung, wie Sie sich vorstellen können, aber Spange eben auch deshalb, weil wir solche Figuren aus dem Bereich der Planerinnen und Planer kennen. Einige von Ihnen wissen vielleicht, dass man die wirtschaftlichen Entwicklungsachsen im Westen der Republik, also Luxemburg, Belgien, die Niederlande, mal die blaue Banane genannt hat. Einige kennen das noch und wir orientieren uns so ein bisschen an solchen räumlichen Vorstellungen. Und an der Lage dieser roten Spange können Sie erkennen, dass sich Schwerpunkte der Stadtentwicklung inzwischen in Berlin tatsächlich verändern, dass sich Entwicklungsachsen gedreht haben, auch und gerade innerhalb einer außerordentlich kurzen Zeit. Wir haben uns nach der Wende konzentriert auf eher die Verbindungen von Ost nach West, von West nach Ost. Wir haben uns konzentriert auf die Entwicklung der Großsiedlungen. Wir haben uns konzentriert auf die Entwicklungen zum Beispiel in Buch, in Marienfelde. Und wir haben andere Gebiete in der Stadt selbstverständlich in ganz besonderer Weise in ihrer Entwicklung verfolgt und unterstützt. Aber jetzt dreht sich Berlin. Berlin wendet sich mit den Entwicklungspotenzialen dem Südosten zu, wendet sich dem Flughafen zu. Und ich will Sie heute einladen, mit mir gemeinsam gedanklich vom Norden, also von Tegel aus gesehen, diese Spange hinunterzugehen, gedanklich zu verfolgen, was in diesem Gebiet geschieht. Beginnen wir mit Tegel, einem Strategieraum, so nennen auch wir dies. Ich will Ihnen gleich sagen, Herr Professor Steinbach, es war auch der Vorschlag gemacht worden, das Ganze einfach liegen zu lassen und zu warten, bis wieder eine Olympiabewerbung für Berlin erfolgreich ist. Das habe ich abgelehnt. Sie sehen an dem Münchner Beispiel, dass es gar nicht so einfach ist, sich in solchen Diskussionen durchzusetzen. Und das, was Sie vorgeschlagen haben, das ist mir tatsächlich berichtet worden von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das hat mich erinnert an die heftigen Diskussionen, die wir in Berlin geführt haben, um die Verlagerung der damals FHTW genannten Hochschule. Auch dort und damals gab es in unglaublicher Weise Diskussionen und die Entscheidungen, da will ich gerne noch drauf kommen, in Adlershof universitäre Einrichtungen anzusiedeln, war mit Sicherheit entscheidend für die Entwicklung des Standorts. Ob allerdings, und das sage ich hier gleich kritisch an Ihre Bemerkungen angelehnt, ob allerdings ein Campus, der nicht in eine lebendige Stadt unmittelbar eingeordnet ist, tatsächlich so attraktiv ist für Studentinnen und Studenten, für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und ob es richtig wäre, die Wissenschaft an einen Ort zu konzentrieren. Ich bin da skeptisch. Ich glaube, Standorte mitten in der Stadt, ein bisschen verstreut, tun auch der Wissenschaft durchaus gut. Das ist eine ganz andere Konzeption. Im Übrigen bin ich der Auffassung, dass es wunderbar ist, wenn Techniker Visionen haben. Allerdings ist es auch erforderlich, dass man rechnet. Und in diesem Fall wäre der nächste Schritt, der mit Sicherheit auch gegangen werden müsste. Man müsste einfach mal aufschreiben, was kostet das. Da reicht wahrscheinlich grob geschätzt ein Blatt Papier und es müsste dann unten rechts eine schwarze Zahl stehen. Das wäre die Voraussetzung, unter der wir diesen Vorschlag sehr gerne dann weiter diskutieren. Ich will Sie vor die Frage stellen, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, die die gesamte Entwicklung nicht nur dieses Geländes angeht. Es entsteht ein völlig neuer Entwicklungsraum im mittleren Norden Berlins. Sie müssen sich allein vorstellen, was es bedeutet, wenn hier nicht mehr 14 Millionen Passagiere im Jahr zu dem Flughafen streben. Das bedeutet eine vollständige Veränderung der verkehrlichen Situation, der Verkehrsbeziehungen und es bedeutet eben, dass wir vor Ort ein Potenzial haben, das tatsächlich mit einer Fläche, und ich bitte Sie, sich das noch einmal vorzustellen, von etwa 450 Hektar einen Raum haben, der tatsächlich gar nicht so einfach in eine zukünftige Vision zu packen ist. Deshalb noch einmal zu den Dimensionen. 460 Hektar Flughafengelände, im Eigentum des Landes Berlin etwa ein Drittel, unter anderem im Eigentum des Landes Berlins das südlich gelegene Sechseck und ein Gebiet am Kurt-Schumacher-Platz, wesentlich dann aber schon, und zwar quer geteilt durch die Gebäude, im südlichen Bereich das Eigentum des Bundes. Die BIMA, die Bundesimmobilienanstalt, bewirtschaftet diese Flächen und ist Eigentümerin. Wie sind wir vorgegangen, um Konzepte zu finden für die Nutzung dieses Gebiets? Wir haben 2 Jahre lang in Workshops, aber vor allen Dingen auch mit Partnern, die Vorstellungen entwickelt, die zu einem ja, zu einer Identität, zu einer Imagebildung, zu einer einigermaßen einheitlichen Strategie für dieses Gebiet führen könnten. Wir sind dabei sehr sorgfältig vorgegangen und haben ein breites Spektrum an Wissen und Erfahrungen einbezogen. Das geht selbstverständlich von der Industrie- und Handelskammer, den Beteiligten aus den Verwaltungen und der Wirtschaft bis hin zu dem Beauftragten für Naturschutz, der hier ebenfalls ein wesentliches Wort mitgeredet hat. Im Ergebnis sagen wir tatsächlich wiederum ein Gebiet für Zukunftstechnologien selbstverständlich. Das geht gar nicht anders, aber vor allen Dingen hier unter dem Gesichtspunkt der Forschungsnähe und der Notwendigkeit, in Berlin sich wieder der Fertigung und der Industrie zuzuwenden. Ein Standort ausdrücklich für Industrie und Fertigung. Sie wissen, dass unter dem Strukturwandel der Wegfall der industriellen Arbeitsplätze notwendigerweise nach der Wende eine eklatante Veränderung im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Arbeitsplatzsituation in Berlin hervorgerufen hat. Und es wurde uns ja vorgeworfen, dass wir über einen längeren Zeitraum versäumt haben, uns dieser industriellen Basis, die eine Stadt benötigt, wieder zu erinnern. Ich bin froh darüber, dass alle im Ergebnis, die an diesem Prozess beteiligt gewesen sind, sagen, dies ist ein Standort für Zukunftstechnologien im Sinne der Fertigung, im Sinne der möglichen Industrieansiedlung in Berlin. Und ich will Ihnen auch sagen, dass hier im Ergebnis die Nähe zur Natur nicht mehr, wie das noch vor 10 oder 15 Jahren der Fall gewesen ist, dazu geführt hat, dass man einen unauflöslichen Widerspruch zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und den Ansprüchen an eine gesunde Umwelt hervorgeholt hat in der Diskussion. Ich bin froh darüber sagen zu können, dass das Gegenteil der Fall ist. Wir sind der Auffassung gemeinsam mit der Wirtschaft in Berlin und weit darüber hinaus, dass moderne Fertigung zukünftig Standorte sucht, bei denen die Imagebildung, bei denen die Identität der jeweiligen Unternehmen an einem Standort, bei dem sie produzieren im Bereich der erneuerbaren Energien zum Beispiel, an einem Standort genau richtig angesiedelt ist, indem man das Bild des Unternehmens mit Wald und Seen im Hintergrund präsentieren kann. Unterschätzen Sie nicht bei der Nachfrage nach solchen Entwicklungspotenzialen auch die Wirkung eines solchen Bildes, das von einem solchen Standort transportiert wird. Das Flughafengebäude hat das unglaubliche Potenzial. Herr von Gerkern hat sich sehr frühzeitig in diesem Prozess eingemischt. Er hängt natürlich daran, er ist zu Recht stolz auf dieses wunderbare Gebäude. Es ist ein Nukleus für die Entwicklung und es ist mit Sicherheit der erste Motor für die Entwicklung dieses Geländes. Wie immer ist bei einer solchen Entwicklung die Lage entscheidend. Es ist ein bisschen schwer zu lesen, wahrscheinlich durch die Helligkeit, welche kleinen runden Symbole oder welche Dreiecke wir dort gewählt haben. Aber wir haben einfach mal nachgeschaut, wie die Nachbarschaft für dieses Gebiet aussieht. Und wir haben festgestellt, dass Schlüsselunternehmen, Siemens, BMW, Osram, MAN Turbo, Otis, aber auch zum Beispiel Bayer Hels oder Bombardier nicht weit entfernt sind. Und wir haben natürlich eine Nähe zu den Instituten der Wissenschaft. Die Technische Universität ist nicht weit von Tegel entfernt. Die Fraunhofer-Institute, die Beuth-Hochschule sind wissenschaftliche Einrichtungen, die eine Nähe zu Tegel tatsächlich haben, insbesondere dann, wenn Sie vergleichen, welche großen Entfernungen in anderen vergleichbaren Metropolen bei einem solchen Vergleich eines zukünftigen Entwicklungsgebiets zur Wissenschaft bestehen. Tegel kann also tatsächlich hier vor allen Dingen in dem Bereich der Hightech-Industrie eine große Rolle spielen, gerade wegen dieser unmittelbaren räumlichen Nähe zur Wissenschaft. Und es ist, meine Damen und Herren, auch die verkehrliche Erschließung, die ich hier anführen will. Es ist auf der einen Seite die Lage an der Autobahn, unmittelbarer Autobahnanschluss. Wer hat das schon in einem solchen Gebiet? Es ist aber auch die Nähe zu BBI. Man ist in 30 Minuten über die Autobahn dort. Ich habe das mehrmals ausprobiert. Der Westhafen liegt 5 Kilometer entfernt, der Borsighafen 3 Kilometer. Und es gibt keine logistischen Probleme für den Lieferverkehr. der hier unmittelbar einen Anschluss auch über die Autobahn und dann über eine interne Erschließung finden kann. Was haben wir getan? Wir haben das getan, was Planerinnen und Planer immer machen, einen Flächennutzungsplan festgesetzt. Der Senat hat ihn beschlossen, das Abgeordnetenhaus hat ebenfalls schon zugestimmt. Und wenn ich Sie darauf hinweise, was sich dort abspielt, dann versuche ich das hier noch mal. Dann sehen Sie in diesem Bereich der 100 Hektar unter unmittelbarem Zugriff auf das Gebäude gewerbliche Baufläche, insbesondere die unmittelbare Nutzung der Hallen und der Hangars ist dort zur Verfügung, letztlich nach kurzen Umbauten nach Schließung des Geländes. Sie haben das Grau mit dem orangefarbenen Rand dort. Wir haben Sonderbaufläche ausgewiesen mit gewerblichem Charakter. Das heißt, hier ist das Stichwort tatsächlich, dass wir es auch mit restriktionsfreien Standorten zu tun haben, wenn es um Emissionen geht. Heute ist moderne Fertigung nicht mehr Lärm und Luftverschmutzung emittierend, aber dennoch bedarf es der Flächen und bedarf es gelegentlich des ungestörten Arbeitens, zum Beispiel rund um die Uhr. Einen solchen Standort haben wir in Berlin nach meiner Einschätzung für zukünftige Entwicklungen zu wenig anzubieten. Und wir haben dann in den Bereichen hier ein Stück Übergang in das Grün, also ein Stück eher an lockerer Bebauung, aber eben auch noch an gewerblicher Bebauung für Sonderbauflächen. Drumherum können Sie sehen, der Flughafensee, Wald und schließlich Tegeler See, die Wasserlage, die sich langsam, aber sicher das Ganze ein Stück auch wieder zurückerobern darf. Also eine Ausweisung, die, und hier ist wiederum Stadtentwicklungspolitik, Wirtschaftspolitik, möglich macht und zeigt, wie im Wege dann der Bauleitplanung Grundstücke verhältnismäßig schnell zur Verfügung gestellt werden können. Im Ergebnis, ich zeige Ihnen das Bild, mit dem uns Meinert von Gerkan natürlich inspiriert hat, im Ergebnis haben wir es mit einem hochwertigen innerstädtischen Gewerbe- und Industriestandort zu tun. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir bereits mit einem Marketingkonzept arbeiten, das erstellt worden ist in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft. Und zwar ist untersucht worden die Standortqualität, die natürlich zunächst sich auf die Standortvorteile Berlins beziehen muss. Also Berlin als Standort für Kultur, für hochqualifizierte junge Leute. Sie wissen vielleicht, hochqualifizierte junge Leute unter 35 sind in Berlin vorrangig auch prozentual mehr zu finden als in anderen Städten der Bundesrepublik. Und als zweites natürlich die Nähe der Energietechnik. 300 Unternehmen mit 30.000 Beschäftigten gibt es bereits in Berlin. Mobilitätstechnik, Sie wissen, da ist Siemens, da ist Bombardier, da ist Knorr-Bremse, viele andere, die in dem Bereich die Nähe zur Wissenschaft suchen und die Standorte in Berlin prägen und mit Sicherheit inspirierend wirken. Und dann gibt es die Werkstoffbranche, etwas, was verhältnismäßig neu ist, aber untersucht worden ist sogar der Beitrag, den die Technische Universität da leisten könnte. Ich habe gelernt, dass es hier ein Institut gibt, ich glaube mit 50 Studierenden. Und es wurde uns zum Beispiel vorgestellt, dass die Tatsache, dass die TU eine Arbeitsgruppe hat, Luftfahrzeugbau und Leichtbau, dass dies etwas ist, was als Beispiel dafür dienen kann, wie technisches Know-how in der Stadt wächst und wie technisches Know-how Standorte sucht und wie die Universitäten ganz praktisch solche Entwicklungen unterstützen können. Wenn wir uns anschauen, wie geht es weiter mit Tegel, dann sind wir dabei, für diese Entwicklung gemeinsam mit dem Miteigentümer einen Träger zu finden, der diese Entwicklung stützt, der die Verwaltung übernimmt, der aber dann vor allen Dingen international auftreten muss, um das Marketingkonzept auch tatsächlich Realität werden zu lassen. Das geht nicht von heute auf morgen. Planung, auch ich, Politik ist immer ungeduldig. Die ersten Kräne sollen irgendwo stehen, bevor man noch die letzte Diskussion zum Flächennutzungsplan geführt hat. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir hier die Grundlagen schaffen für eine Entwicklung, die erfolgreich sein wird. Das nächste Projekt, meine Damen und Herren, das ich Ihnen jetzt gedanklich ein Stückchen nach Süden gehend vorstellen will, ist der Strategieraum an der Heidestraße. Europa City haben wir das Ganze genannt, gemeinsam mit dem Eigentümer. Sie sehen den Hauptbahnhof und Sie sehen dann nördlich gelegen die Heidestraße und die Entwicklung in Richtung Norden, Bayer-Schering, etwa hier in der Verlängerung auf dieser Seite dann der Bereich der Kunsthallen, der Hamburger Bahnhof und die Nähe zu dann der Charité. Dieses Quartier in der Nähe des Hauptbahnhofs und in der Nähe des Regierungsviertels haben wir, wie Sie sehen, ziemlich gefüllt. Es soll hier am Spandauer Kanal ein Hafen entstehen, eine Wasserlage, die mit Sicherheit attraktiv ist, ein Scharnier zwischen Ost und West. Wenn Sie vom Gefühl her sich mit diesem Gebiet auseinandersetzen, dann ist dies für West-Berlin immer ein Gebiet gewesen, das am Rande der Stadt lag. Es war uns nicht wirklich bewusst. Es lag letztlich mit dem Rücken zum Osten gerichtet. Und es ist als Gebiet, das einer Entwicklung zugänglich wäre, in unserem Bewusstsein damals, das muss ich auch für mich zugeben, überhaupt nicht verankert gewesen. Es war ein Umschlagplatz, da waren jeweils die Logistikzentren für den Lieferverkehr, aber als Gebiet für Wohnen, als Gebiet für die Entwicklung auch eines Zentrums, bei dem wir glauben, dass die Nähe zur Gesundheitswirtschaft eine große Rolle spielt, die Nähe zu Bayer-Schering. Das hat uns dazu veranlasst, im Rahmen eines Masterplans solche Bebauungsvorstellungen zu entwickeln. Im Augenblick gibt es die erste Bauaktivität und zwar an diesem Ort. Dort entsteht das Totalhochhaus, das Sie vielleicht in einigen Zeitungen abgebildet gesehen haben, eine erste Investition an diesem Standort. Hier in der Nähe des Hauptbahnhofs am Humboldthafen wissen Sie, dass hier ebenfalls ein Standort für ein Hochhaus ist. Ich weiß, dass es schwierig ist, hier eine Planung aufrechtzuerhalten, die mal von 150 Metern ausgegangen ist. Wir sind inzwischen schon bei 100 Metern angelangt und alle miteinander sind wir skeptisch, ob und wo es Hochhausentwicklungen in Berlin in absehbarer Zeit geben könnte. Denken Sie nur an den Alexanderplatz, bei dem wir auch solche Vorstellungen hatten. Wir haben es hier, und das ist das Besondere in diesem Gebiet, mit einem Eigentümer zu tun, der hochinteressiert ist, nicht nur an der wirtschaftlichen Entwicklung seines Eigentums, sondern der sich darauf eingelassen hat, im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages mit uns Verabredungen für die Entwicklung dieses Gebietes unter den Gesichtspunkten des Klimawandels und der ökologischen Stadtentwicklung, des energetisch orientierten, energieeffizienten Bauens abzuschließen. Wir haben einen städtebaulichen Vertrag im Senat zur Kenntnis genommen und gebilligt, der diese Elemente enthält. Der Zeitraum, in dem ein solches Gebiet, das im Laufe der zukünftigen Entwicklung mit Sicherheit auch die Aufgabe haben wird, Null-Energiehäuser zu formulieren und zu zeigen, wie man sie baut. Eine solche Entwicklung ist hinsichtlich des zeitlichen Rahmens mit Sicherheit schwer einzuschätzen. Ich glaube, wir müssen darüber hinaus sagen, dass an einem solchen Standort in der Innenstadt es kaum möglich sein wird, preiswert zu bauen. Lassen Sie mich dieses Thema ruhig kritisch anmerken. Wer hier wohnt, wird auch im Geschosswohnungsbau höhere Mieten zahlen müssen, als der Mietspiegel sie abbildet. Das muss man wissen und zur Kenntnis nehmen. Auf der anderen Seite haben wir es immer wieder in Berlin zu tun mit Fragen des Zuzugs auch von Menschen mit höherem Einkommen. Und lassen Sie mich nicht leugnen, dass auch diejenigen, die zuziehen, die etwas mitbringen, die investieren wollen und die Geld ausgeben in Berlin, ebenfalls in Berlin willkommen sein müssen. Es ist eine aktuelle Diskussion an einer ganz anderen Stelle, wird sie häufig geführt, wenn es um das Wohnen und das Mieten geht. Aber leugnen sollten wir nicht, dass wir auch hochwertige Standorte in der Stadt benötigen und dass wir ihre Entwicklung unterstützen. Wie soll es dort aussehen? Ein kleiner Blick noch einmal darauf. Sie sehen noch einmal die Lage, die jetzt hier rot eingezeichnet ist. Ich glaube, dass wir mit einer solchen innerstädtischen Qualität, wie wir sie hier am Hafen anbieten, auch für die Zukunft einen Standort anbieten, der internationale Aufmerksamkeit erzielt. Und ich glaube nach wie vor, dass die Frage der Erschließungssituation für Menschen, die von der Mitte Berlins aus arbeiten, die international tätig sind, bei der herausragenden verkehrlichen Anbindung eben nicht nur am Hauptbahnhof, sondern in kurzer Zeit auch die Erreichbarkeit des BBI, des zukünftigen Flughafens in Schönefeld, dass dies ebenfalls eine große Rolle spielt. Wo hat welche Großstadt, welche Metropole in Europa die Möglichkeit, in unmittelbarer Nähe des Regierungsviertels eine solche Planung vornehmen zu können? Ich glaube nicht, dass wir ein ähnliches Gebiet noch einmal finden. Ich will kurz streifen, ein Gebiet, das in der öffentlichen Aufmerksamkeit als Entwicklungsgebiet, als stadtentwicklungspolitisches Gebiet gar nicht im Fokus des Interesses liegt. Sie sehen hier das Gebiet der historischen Mitte. Wenn wir sehen, ich muss mal selber gucken, hier ist der Fernsehturm und wenn Sie dann weitergehen, gedanklich vom Fernsehturm über das Marx-Engels-Forum und gehen dann in die Richtung des zukünftigen Humboldt-Forums, dann wissen Sie, dass es hier einen großen Raum gibt in der Stadt, über den die endgültigen Entscheidungen im Rahmen der Planung noch nicht getroffen worden sind. Ich glaube, dass dies ein großer, grüner, innerstädtischer Bereich bleiben sollte. Aber ich will Sie aufmerksam machen, gedanklich, auf die Gebiete, die liegen dann südlich des Roten Rathauses an der Leipziger Straße. Das alte Stadthaus, wenn Sie dieses Gebiet kennen, dann wissen Sie, dass hier eine Schneise die Stadt zerschneidet. Dann wissen Sie, dass hier am alten grauen Kloster große Flächen sind, die der weiteren Entwicklung harren. Wir sind uns dessen oft nicht bewusst. Wir machen uns über diese zukünftigen Potenziale in unmittelbarer Nähe des Alexanderplatzes, in unmittelbarer Nähe des Roten Rathauses, über die Flächen, die dort zur Verfügung stehen, im Augenblick nur unter verkehrlichen Gesichtspunkten Gedanken. Aber sie zeigen Entwicklungspotenziale und Flächen, die mit Sicherheit an Interesse ganz wesentlich zunehmen werden. Ich wollte nicht versäumen, Sie auch darauf hinzuweisen, dass es solche Flächen in der Innenstadt gibt, die wir gelegentlich bei unseren Planungen übersehen. Und dann tatsächlich der Strategieraum östliche Spree in aller Munde, weil seit langem schon im Wege der Planung, die der Senat mit dem Bezirk abgestimmt hatte, ein Standort ist in zentraler Lage. Verkehrsgünstig erschlossen, die Lage am Wasser ist besonders attraktiv. Das Ufer ist inzwischen ganz wesentlich zugänglich geworden für diejenigen, die dort diesen Uferweg insbesondere im östlichen Bereich nutzen wollen. Sie sehen die O2-Arena und Sie sehen, dass es Flächen gibt, die hier der weiteren Entwicklung auch dann in Richtung Süden, in Richtung Köpenick harren. Lassen Sie mich, weil hier sehr interessant inzwischen Kultur, Entertainment, Sport, Freizeit sich angesiedelt hat, an dem Beispiel, das im Augenblick in aller Munde ist, nämlich das sogenannte Mercedes-Hochhaus, so hoch ist es übrigens nicht, eine Prinzipie der Entwicklung für diesen Spreeraum und für die Uferräume gerne noch einmal schildern. Ich weiß, dass wir die Wasserlagen in Berlin bewahren müssen. Hier hat es Initiativen gegeben, die 25 Meter Breite fordern. Da, wo das möglich ist, kann man es machen. Da, wo wir allerdings schon Verträge haben, da, wo wir allerdings schon rechtliche Verpflichtungen eingegangen sind, ist dies nicht mehr möglich. Und deshalb liegt mir daran, hier die Impulse zur Entwicklung, auch zur wirtschaftlichen Entwicklung des Gebietes zu unterstützen und gleichzeitig darauf zu bestehen, dass Wasserlagen in Berlin nicht unmittelbar verbaut werden. Wir haben an anderen Stellen in der Stadt Lagen, bei denen immer wieder gefordert wird, zur wirtschaftlichen Ausnutzung eines solchen Gebietes gegebenenfalls sogar die Uferlagen an der Spree kaufen zu können. Das lehnen wir selbstverständlich grundsätzlich ab und das gibt es nirgendwo in der Stadt, dass wir dies tun. Aber hier ist eben tatsächlich ein Standort, der innerstädtisch gelegen mit Musiksendern, Modeunternehmen, Daimler Chrysler, wie gesagt, sich positiv weiterentwickeln wird. Ein weiterer Raum, hier von Neukölln aus gesehen, ein bisschen aus dem Flugzeug heraus noch fotografiert, sehen Sie Tempelhof, den ehemaligen Flughafen. Hier ist vom Grundsatz her die wesentliche Entscheidung getroffen worden, den gesamten inneren Bereich vollständig unbebaut zu lassen. Hier haben wir es mit einem Kaltluftentstehungsgebiet zu tun, mit einem großen Gebiet mitten in der Stadt, das unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels eine herausragende Bedeutung hat und behalten wird. Und wir haben in einem, das können Sie erkennen, außerordentlich dicht besiedelten Gebiet, Tempelhof, Kreuzberg, Neukölln in unmittelbarer Nähe, eine Möglichkeit, tatsächlich das Zurückgewinnen einer solchen Fläche in die Stadt miteinander zu definieren. Die Integration dieses Gebiets in die Stadtteile und umgekehrt der Beitrag, den die Stadtteile leisten, unter dem Gesichtspunkt der sozialen Integration in diesen Gebieten, ist nach meiner Einschätzung hochinteressant. Wir wollen deshalb gedanklich um das Gebiet uns bewegend verschiedene Schwerpunkte setzen. Im Norden am Columbiadamm handelt es sich nach unserer Einschätzung und nach den derzeitigen Planungen im Sinne eines Leitbildes einerseits um neue Wohnmodelle, auf der anderen Seite aber auch ein Gebiet, das für Sport, für Freizeit, für Gesundheit auch durch die Nähe zum Park herausragend geeignet ist. Und wir glauben, dass dann am Rande Neuköllns gelegen tatsächlich Wohnen, aber auch Wohnen im Sinne der Organisation von Wohnen für Menschen mit geringem Einkommen möglich ist. Wir sind im Augenblick dabei, gemeinsam mit den Wohnungsgesellschaften des Landes Berlins zu erproben und zu berechnen, zu welchen Kosten, zu welcher Miete hier gebaut werden könnte. Das ist nicht einfach, aber ich glaube, dass es sich lohnt, hier die Überlegung auch Platz greifen zu lassen, die Sie politisch vielleicht gehört haben, nämlich unseren Gesellschaften Grundstücke kostenlos zur Verfügung zu stellen, damit sie preiswerten Neubau für die Stadt gestalten können. Im Süden an der Autobahn ist ein Gewerbegebiet. Ich glaube, dass hier nichts anderes möglich ist, als Vorhalteflächen für Gewerbe zu behalten. Insbesondere die Nähe zur Autobahn und zur S-Bahn würde etwas anderes wohl kaum möglich machen. An Tempelhofer Damm soll nach unserer Vorstellung ein Bildungsquartier entstehen. Ich glaube, dass dies der richtige Standort ist für die Zentral- und Landesbibliothek, also für eine Bibliothek, die das Land neu baut. Das ist heutzutage, das wissen Sie, eben nicht mehr nur ein Büchercontainer, sondern es geht um die Frage der Auseinandersetzung mit der Medienwirtschaft, mit der Bildungswirtschaft, mit der Möglichkeit, dass sich Verlage in Berlin ansiedeln, mit der Möglichkeit, andere Medien zu nutzen und hier zu einer Investition anzuregen, gelegen übrigens am S-Bahnhof und gelegen auch an einer U-Bahn, also durchaus ein Standort, der hervorragend, Autobahn gibt es da natürlich auch, hervorragend erschlossen ist. Die energetische Sanierung des Flughafengebäudes wird außerordentlich schwierig und wird vor allen Dingen kostenträchtig sein. Die früheren Eigentümer waren in dreistellige Millionengrößenordnungen eingetreten bei der näheren Betrachtung der Sanierungsnotwendigkeit für das Gebäude. Und das ist realistisch. Wir werden dieses Gebäude nicht einfach sanieren und werden nicht alles gleichzeitig machen können. Eine solche Investition wäre finanziell nicht zu tragen. Vor allen Dingen, sage ich hier auch mal, in Konkurrenz zu anderen Ansprüchen, die die Wissenschaft und die Forschung an uns richtet, wenn es um die Sanierung von Gebäuden geht, sodass wir hier sukzessive nach und nach den Bedarf und das, was sich dort abspielt, befriedigen werden und dafür jeweils Teile des Gebäudes herrichten werden, dann nach den Regeln der energetischen Sanierung ganz selbstverständlich, aber eben nicht im Vorgriff auf eine wie auch immer geartete Nutzung. Lassen Sie mich Ihre Aufmerksamkeit kurz richten auf ein weithin unbekanntes Juwel in der Stadt, auf Oberschöneweide, entstanden um die Jahrhundertwende, eine Insellage im städtischen Gesamtkontext. Wir sind jetzt ein Stück die Spree weiter hinuntergegangen und befinden uns in den ehemaligen denkmalgeschützten Industriegebäuden zwischen der Spree, der Wilhelminenhofstraße. Dahinter liegt der Reformwohnungsbau aus den 20er Jahren, die Plattenbauten aus den 50ern. Und dann geht es langsam an den daran angrenzenden Volkspark Wuhlheide. Inzwischen sind hier 80% des Altbaubestandes saniert worden, ein erfolgreiches Sanierungsgebiet. Und wir haben einen Bevölkerungszuwachs von 50% in Oberschöneweide. Familien mit Kindern ziehen wieder in dieses Gebiet. Seit 5 Jahren ist die Hochschule für Technik und Wirtschaft dort angesiedelt, selbstverständlich in der Konkurrenz zu anderen Standorten, dann politisch entschieden für diesen Standort, wie vielleicht einige noch wissen, aber eben ein außerordentlich notwendiges und belebendes Institut für die gesamte Entwicklung dieses Stadtteils. Kultur selbstverständlich und alles das, was sich dann dort hinzieht. Oberschöneweide häufig verkannt, aber seit einiger Zeit mit Sicherheit dann zunehmend im Fokus des Interesses. Und wie gesagt, der Zuzug spricht dafür. Ich komme zum letzten Bereich, das ist der Strategieraum in Adlershof. Gewöhnen wir uns an den Namen BER des Flughafens. Ich sage bestimmt noch länger BBI, aber ein schöner Name für einen Berliner Flughafen, egal was die Brandenburger dazu sagen. Ich glaube, dieser Name ist vollständig okay. Ich weiß, dass die Standortwahl kritisiert wird und ich glaube, sie hätte durchaus anders getroffen werden können. Aber der Standort ist da. Schönefeld liegt als Hauptstadt nahe, Entwicklungsmöglichkeit für den Flughafen in Stadtnähe. Ich weiß, dass es die Diskussion um Sperenberg jetzt wieder gibt, aber die Entscheidungen sind getroffen und wir müssen sehen, dass dieser Flughafen inzwischen eine Entwicklung möglich macht, die sich ganz wesentlich in Richtung Osten richtet. Dabei meine ich durchaus schon Mittel- und Osteuropa und weit darüber hinaus gelegene entfernte Gebiete. Es wird ein Flughafen sein, auch für Polen, auch für die Tschechei, wenn es darum geht, weiter entfernte Ziele zu erreichen. Ich bin sicher, dass es, sobald Tegel geschlossen ist und die Entwicklung um BER herum beginnt, auch ein größeres Interesse von Unternehmen geben wird. Man muss erst fühlen, man muss erst sehen, was passiert. Das geht Unternehmen genauso wie vielen anderen auch, bevor man bereit ist, sich mit einer solchen Lage aktiv auseinanderzusetzen. Adlershof kennen Sie. Ich will Ihnen nicht zu viel erzählen. Vorhin wurde schon gesagt, ein außerordentlich interessanter und vor allen Dingen erfolgreicher Standort. Erinnern Sie sich daran, dass eine wesentliche Entscheidung es damals gewesen ist, öffentliche Investitionen hier zu tätigen. Die Umsiedlung, so will ich das mal sagen, eines Teils einer Universität an einen neuen Standort ist nicht einfach gewesen, finanziell nicht einfach gewesen und nicht von vornherein geliebt gewesen bei der Universität. Und deshalb sage ich ausdrücklich, es ist durchaus schwierig, solche Entscheidungen unter dem Eindruck des Landeshaushaltes, aber auch vom Grundsatz her zu treffen, um sie zu Initialzündungen für die Entwicklung von Gebieten zu machen. Das war damals nach der Wende richtig und notwendig, sich nach Adlershof zu begeben. Aber das zu wiederholen für andere Standorte, sei es die Europa City an der Heidestraße oder für Tegel, ist wirklich nicht einfach. Und es ist nicht einfach, sowohl unter finanziellen Gesichtspunkten als auch unter den Gesichtspunkten der Klärung der Frage, wer sollte es denn sein, der oder die mit dem Institut aus der Stadt hinauszieht. Medienstadt, Gewerbegebiet, Entwicklungsgebiet, inzwischen Standort für Tausende von Arbeitsplätzen. Ich will das hier nicht alles noch einmal wiederholen, mit Sicherheit erfolgreich. Der Strategieraum ist gut aufgestellt. 30 Millionen Passagiere werden es sein. Die Airport City in unmittelbarer Nähe wird mit Sicherheit in 10 Jahren erst so weit sein, dass tatsächlich herausragende Ansiedlungen dort vorgenommen werden. Wir haben ein kleines Gebiet, das Baufeld Ost, auch auf Berliner Gebiet. Aber ich glaube, dass wir es hier tatsächlich mit dem wesentlichen Motor für die Entwicklung der Stadt zu tun haben. Wie geht es weiter in Berlin? Wenn man sich mit diesen Standorten auseinandersetzt, wenn ich Ihnen schildere, wie praktisch Stadtentwicklungspolitik als Wirtschaftspolitik versucht, Voraussetzungen zu schaffen für die Attraktivität einer Stadt, für Wissenschaft, für Forschung, für industrielle Fertigung wieder, für die Ansiedlung von Unternehmen, dann können wir die Voraussetzungen schaffen. Aber wir müssen natürlich auch das Image der Stadt, das internationale Werben für die Attraktivität der Stadt immer im Fokus haben. Mit einem einzelnen Standort ist man auf internationalen Messen in München und in Cannes nicht erfolgreich. Man wirbt immer mit der Stadt. Wie sieht die Stadt in Zukunft aus? Wir betrachten sie häufig auch unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung der klimatischen Situation. Und ich will sie mal mit einem Bild bekannt machen. Auch so könnte es vielleicht zukünftig aussehen, wenn dann schließlich der Klimawandel eingesetzt hat, wir in Berlin an der Ostsee liegen und einen Hafen bauen müssen. Dann könnte es sein, dass dieser Hafen direkt vor dem Roten Rathaus ist. Visionen sind erlaubt und nicht verboten. Ich greife sehr gerne das Eingangswort des Präsidenten auf und lade Sie herzlich ein, zu betrachten, wie Berlin in Zukunft vielleicht sein könnte. Eins verspreche ich Ihnen, Berlin wird wild und schön bleiben.
Ganz herzlichen Dank, Frau Junge-Reier. Wenn ich das sehe, fällt mir ein Wort ein. Ich glaube, einer Ihrer Vorgänger hat das mal gesagt. Es war nicht Strieder, es war noch weiter vor. Wer baut, der glaubt an morgen. Und wer nicht baut, der hat keine Zukunft. Und die armen Menschen, die nicht in Berlin wohnen und sehen, welche Potenziale wir hier in der Stadt haben, ja, die müssen ja eigentlich verzweifeln. Also Sie haben das so toll dargestellt. Und bevor ich die ersten Hände sehe, die jetzt eine konkrete Frage stellen, sehe ich auch einige jüngere Leute hier und sage nochmal, dass drei Dinge zu einem sehr guten Vortrag gehören. Erstens, wer spricht? Zweitens, wie spricht er oder sie? Und drittens, was? Das Wichtigste war natürlich, Sie waren hier. Und Germanistik muss man nicht unbedingt studieren, aber Training ist auch gut. Es war wieder toll, Ihnen zuzuhören. Und heute war natürlich auch das Dritte nicht das Unwichtigste. Also zur Sache. Meine Frage wäre, dieser Flugfächer im Süden für unseren Flughafen, ist das vielleicht ein Geschenk des Himmels, dass man dort dann keine Windräder aufstellen darf, kann und muss?
Die Windräder, ne, habe ich ein ziemlich gespaltenes Verhältnis zu. Unter den Gesichtspunkten des Städtebaus sind sie unmöglich. Unter den Gesichtspunkten der Energiewende sind sie erforderlich. Aber ganz ernsthaft gefragt, wo sind sie möglich in der Stadt? Wenn Sie im Norden über die A10 fahren und dann in Pankow ein Windrad sehen, dann glauben Sie nicht, dass das in Berlin ist, weil man zunächst ja gar nicht weiß, dass man wieder in Berlin ist, wenn man vom Westen kommt, ein Stück auf der A10 in Berlin ist. Ich bin skeptisch, wo Windräder in Berlin überhaupt noch gebaut werden können. Es gibt 2, 3 Standorte, vielleicht in Pankow, aber ich sehe kein Potenzial auf den wenigen Bergen, die wir haben. Aus meinem Büro kann ich prima auf die Müggelberge sehen und sehe auf der anderen Seite den Grunewaldturm. So etwas, glaube ich, wäre nicht richtig. Dann lassen Sie uns Windparkanlagen da machen, wo sie hingehören. Gerne in den Raum zwischen Hamburg und Berlin, da ist nach meiner Einschätzung Platz genug. Wenn man von Hamburg kommt und kommt nach Brandenburg, fährt man in die Prignitz, ne? Dann steht da so ein Schild, Sie erreichen jetzt Brandenburg, Metropolenregion. Da kann man ein paar Kilometer fahren, bevor man richtig spürt, dass da eine Metropole ist. Und da finde ich, da kann man Windräder bauen, aber in Berlin nicht so dolle.
Sie sprechen mir aus dem Herzen, wir wollen das aber jetzt vielleicht an dieser Stelle nicht vertiefen, sondern vielleicht mal einen Schwerpunkt der offenen Diskussion machen, pro und contra, was ja auch schon stattgefunden hat. Aber das kommt natürlich auf uns zu, dass wir ökologischer verordnet von oben sein müssen, weil wir ja gewisse Dinge ersetzen müssen. Bei den Projekten, Sie haben vom Nullheizenergiehaus gesprochen, planen Sie innovative Technologien, ähnlich wie am Reichstag, dass man Tiefengeothermie macht oder einfach nur Wärmedämmung? Oder?
Also ich glaube, man darf nicht so einseitig sein. Bei Neubauten verlasse ich mich darauf, dass die von Ihnen verantworteten wissenschaftlich und technisch gestützten Errungenschaften tatsächlich eine Möglichkeit geben für die Zukunft, das Bauen an sich, zunächst originär das Bauen mit Materialien, die mit Sicherheit nicht immer Stein sein müssen, so zu gestalten, dass der Energieverbrauch und die Energieeffizienz, also die Energieeffizienz des Gebäudes hoch ist. Aber ich glaube nicht, dass wir eine Technologie vorgeben sollten. Ich glaube, dass wir uns nicht nur auf die Frage des Neubaus stürzen sollten bei der Definition der technischen und, wie gesagt, wissenschaftlich möglicherweise weit vorausschauenden Möglichkeiten. Ich glaube, wir müssen uns um den Bestand kümmern. Sie wissen, dass morgen im Bundesrat zu der Frage der energetischen Sanierung von Wohngebäuden eine Auseinandersetzung stattfinden wird. Die Bundesregierung will offensichtlich steuerliche Erleichterungen gewähren für ein solches Verändern der energetischen Situation im Bestand. Das ist richtig und wird auch unterstützt. Für mich ist die Frage dabei, auf der einen Seite, wenn es um das Bauen geht und wir beginnen mit Wärmedämmung, mit neuer Technologie, die Häuser zu verändern, wie wir die Technologie so gestalten können, dass unsere Städte nicht einheitlich hässlich werden und dass wir uns mit dem Denkmalschutz nochmal zusammensetzen und uns verständigen. Bin ich dankbar dafür, dass es Kontakte zum Beispiel zur Technischen Universität gibt. Und ich glaube, wir müssen sehen, dass wir die Leistungsfähigkeit der Mieterinnen und Mieter nach einer solchen Modernisierung, die viel, viel Geld kostet, auch wenn sie unterstützt wird durch preiswerte Kredite, immer mit beachten. Es ist nicht möglich, einfach eine Mieterhöhung von 1,50 Euro oder 2 Euro netto kalt hinzunehmen. Für viele Familien geht das nicht. Und da muss man sehr darauf achten, dass man die Frage der Umlagefähigkeit und der Umlagemöglichkeit solcher auch energetischen Modernisierungsmaßnahmen sozial verträglich gestaltet. Das ist nicht einfach und es ist kompliziert, das gebe ich zu, und es ist schwierig, weil man keine Bremse sein will für solche energetischen Modernisierungen. Aber die Anstrengungen, im vorhandenen Bestand etwas zu tun, die sind für mich im Vordergrund des Interesses im Augenblick.
Solange, Herr Professor Kurzler, ein Mikrofon, Vera.
Geschaltet? Wunderbar. Sie sprachen vorhin von der Zögerlichkeit der Wissenschaften, nach Adlershof zu gehen. Wir haben in den 80er Jahren BIC und TIP gebaut und Herr Stanek hat, eine ganze Menge, und sein Nachfolger Herr Fricker haben eine ganze Menge von Fachgebieten in diesen Bereich hin bewegt. Und Herr Hillemeyer ist letzten Endes nicht einer von denen, die da nicht hingegangen sind. Ich entsinne mich noch an das Gespräch, das wir bei mir auf der Empore hatten, wo ich sie überzeugt habe, in den Wedding zu gehen. Und sie schätzen den Wedding jetzt als einen hervorragenden Arbeitsplatz. Das nur als Vorspiel. Wenn wir heute die politische Situation sehen, Klimafrage, Energiefrage, Umweltfrage, dann haben wir hier in Berlin, Sie sprachen gerade von der Energiebranche, wir haben die Wasserbranche, wir haben die Grids hier. Wir haben in Berlin so viele Möglichkeiten, gerade in diesem Schwerpunkt, in diesem auch ein industrielles Feld weiterzuentwickeln, von der Wissenschaft hin bis zur Wirtschaft. Ich könnte mir vorstellen, dass Tegel als ein Schwerpunkt, und das geisterte ja auch durch die Presse, zumindest im Tagesspiegel konnte man es lesen, dass Tegel für dieses Feld Umweltenergien, also ich sage einfach mal eine Urban Technologies, genau das richtige Feld ist. Und ich glaube auch, dass wenn die TU ihre eigene Situation im Augenblick überdenkt, wir haben 2004 uns reduziert auf den Campusplan City West. Wir haben seit 2005 eine Steigerung in den Drittmitteln von 65 Millionen auf 145 Millionen. Das sind Tausende mehr Mitarbeiter, die wir haben, die wir nicht mehr unterbringen können. Wir brauchen neuen Raum. Wir können das hier nicht nur in der City West erledigen. Wir müssen das wahrscheinlich woanders, wo wir investieren können, wo wir finanzieren können, das tun. Und insofern ist für diese Universität, wenn man diese Analyse macht, da durchaus eine Möglichkeit gegeben, wo ich glaube, so wie ich meine Kollegen kenne, etwas mehr Nachdenklichkeit besteht, vor allem wenn man noch in einen kooperativen Kontext kommt, als beispielsweise beim Umzug von Mitte nach Adlershof. Das vielleicht nur als eine kurze Anregung und eine kurze Bemerkung. Dankeschön.
Ich will eine Bemerkung dazu machen, weil wir im Rahmen der Untersuchungen zur Standortentwicklung und zu den Möglichkeiten der Wirtschaftlichkeit und des Marketings eine Variante untersucht haben für die Ansiedlung von Universitäten, Instituten in dem Gebäude. Das ist möglich. Sie müssen sich anschauen, wir haben Querschnitte durch das Gebäude, zum Beispiel daraufhin betrachtet, wo Hörsäle, kleinere, größere entstehen könnten, wo Aufenthaltsräume sind, bis hin zu der Frage der Versorgung der dort vor Ort Lehrenden und Lernenden. Es bedarf also einer Investitionsentscheidung. Und mit diesen Investitionsentscheidungen kann ich Ihnen zwar sagen, dass ich Ihnen folgen kann, aber ich muss Ihnen auch sagen, wir werden am 19. im Senat den Haushalt beraten und Sie können sich vorstellen, wie viele Investitionsentscheidungen zunächst zur Sanierung des Bestandes, auch die Technische Universität ist davon in einigen Instituten erheblich betroffen, aber denken Sie auch an das Virchow-Klinikum, denken Sie an die Standorte für die Medizin, die Gesundheitsstandorte, die einen hohen Bedarf an Sanierung und Modernisierung haben und in diesen Konkurrenzen um Investitionen befinden wir uns. Das muss ich ehrlicherweise dazu zugeben und muss das dazu sagen.
Wir haben 7 Uhr. Also wenn 7:05 keine Fragen sind, dann gehen wir in das private Gespräch. Denn ich weiß, der eine oder andere ist hier und möchte. Aber hier ist eine Frage und Sie warten bitte, bis das Mikrofon bei Ihnen ist. Das kommt schon. Sie stellen sich kurz vor.
Frauen Emeritus in Sprachwissenschaft und Kommunikation.
Nehmen Sie ein bisschen näher ran.
Es geht so, ja?
Ja, so ja. Ist gut.
Meine Frage geht auf eins. Diese Planung ist ja im Grunde genommen etwas sehr Umfangreiches. Wie stellen Sie sich das vor? Sie sagen ökologische Ziele. Das heißt natürlich auch Wald- und Landschaftsgestaltung. Wie können Sie mit so etwas anfangen, ohne einen Gesamtplan zu haben? Andererseits, Bäume brauchen viel Zeit zu wachsen. Das heißt, wie können Sie das in zeitliche Schritte umsetzen, sodass Sie sagen, wir fangen mit diesen Dingen, bei denen wir schon sicher sind, dass sie erforderlich sein sollen, an? Und wie können wir da eventuell auch ohne die Investoren schon Vorgaben machen, einfach weil es vernünftig ist? Es scheint mir eine sehr schwierige Frage. Ich möchte Sie nicht entscheiden müssen, aber vielleicht haben Sie einen Weg.
Ich will mich bei Ihnen für die Frage bedanken. Sie gibt mir nämlich Gelegenheit, Sie darauf zu verweisen, dass wir sehr stolz darauf sind, dass wir als erste große Stadt einen Stadtentwicklungsplan Klima verabschiedet haben. Sie wissen vielleicht, wir machen Stadtentwicklungspläne für Verkehr, für Gewerbe, für Handel, für die Ansiedlung von Unternehmen. Ein solcher Stadtentwicklungsplan Klima und eine Strategie Stadtlandschaft gehören zusammen. Dabei geht es dann einmal um die grundsätzliche Bestandsaufnahme, insbesondere um die Klärung der Fragen, die zum Beispiel mit der Veränderung der Temperaturen, der stadtklimatischen Bedingungen, der räumlichen Bezüge für die Entwicklung von Klima in der Stadt an bestimmten Orten zu tun haben. Und wir müssen in diesem Zusammenhang und diesem Prozess diskutieren wir jetzt über ein Jahr mit diesem Entwurf, auch mit Ihnen, auch mit den Universitäten. Wir müssen im Ergebnis dann Entscheidungen treffen zu einzelnen Projekten, zu einzelnen Lagen. Aber wir müssen auch grundsätzliche Entscheidungen treffen, zum Beispiel zu der Frage, welche Vorgaben kann man machen oder soll man machen, wenn es um die Auseinandersetzung mit Beständen geht, wie zum Beispiel bei einem Wohnblock in Charlottenburg untersucht worden ist, mit wie vielen kleinteiligen Möglichkeiten man das Klima im Sinne einer gesunden Entwicklung in der unmittelbaren Nachbarschaft kleinräumig beeinflussen kann. Aber es geht dann auch um die Frage, welche Schneisen müssen wir in der Stadt für die Bewegung von Luft offen halten? Wo müssen wir die Entscheidung treffen zwischen der Notwendigkeit, innerstädtisch für Familien bauen zu wollen und auf der anderen Seite Flächen frei halten zu wollen für günstige klimatische Bedingungen? Das sind politische Entscheidungen, die man dann organisieren muss. Dazu wünsche ich mir für das kommende Jahr eine breite Beteiligung der Fachöffentlichkeit und der Berlinerinnen und Berliner, um solche grundsätzlichen Fragen klären zu können. Ich freue mich auf so einen Diskussionsprozess. Das wird hochspannend werden.
Oh, jetzt geht's aber los. Bitte schön, die Dame hat Vortritt. Sie stellen sich auch kurz vor. Mikrofon wäre nach hinten, bitte.
Ach, da. Schönen guten Tag. Mein Name ist Stefan Mühle. Ich habe vor 10 Jahren hier in der TU Berlin meine Doktorarbeit geschrieben und möchte der Stadt Berlin für die Stadtentwicklung gerne ein Angebot machen, auf Basis meines Unternehmens. Nun, ich möchte dem Moderator auch widersprechen. Es ist genau umgekehrt, wie er sagt. Am wichtigsten ist, was man sagt, denn wir sind hier an der Universität und hier zählen die Ideen. Am zweitwichtigsten ist, wie man es sagt, denn wir wissen, dass wir am Anfang alle Fehler machen und gerade das Wie leidet darunter. Und für Fehler braucht man sich nicht entschuldigen, aber etwas tun, dass sie nicht nochmal passieren. Und als drittes in der Wichtigkeit kommt dann die Vorstellung, wer es macht, denn wir leben in einer Demokratie. Und da hat jeder das Recht, sich zu Wort zu melden. Und dann ist es relativ unwichtig, wenn das jeder tut und jeder von seinem Recht Gebrauch macht, wer es ist. Mein Angebot für Berlin ist vor dem Hintergrund der Situation der Schwimmbäder und Freibäder in Berlin. Ich möchte nur ein Beispiel herausgreifen, das Prinzenbad in Kreuzberg. Bis Mitte Juni geschlossen aus wirtschaftlichen Gründen, obwohl das eine Badeanstalt ist, die wahrscheinlich sogar im Winter Besucher hätte und im Sommer vollbelegte Rasenflächen. Das darf natürlich nicht sein. Nun, vor diesem Hintergrund kann ich der Stadt ein Angebot machen für 400.000 Euro, ein 30.000 Quadratmeter. Das sind 300 mal 100 Meter großen Schwimmteich als kostenlose Badeanstalt zu bauen.
Klingt toll, ich muss auf die Zeit achten. Ich hatte 7:05 gesagt, wir überziehen trotzdem etwas. Aber Sie haben die Möglichkeit, das im kleinen Kreis dann konkreter zu machen. Ganz herzlichen Dank. Aber offensichtlich habe ich Sie angeregt und das freut mich am meisten. Wo ist noch? Aber hier vorne, Sie waren einer.
Ich wollte auch noch eine Frage.
Mein Name ist Hermann, Frau Senatorin. Ich möchte auf das letzte Bild, was Sie da uns gezeigt haben, kommen. Das ist ja meines Wissens nicht der Klimakatastrophe geschuldet, dass die Ostsee jetzt bis Berlin reicht, sondern das ist meines Wissens ein Entwurf eines Wettbewerbes, was passiert in der Innenstadt Berlins. Insofern Frage zum Brennpunkt, wie geht es mit der Sanierung im innerstädtischen Bereich, speziell in Mitte, weiter? Und ich unterstelle mal, die große Badewanne unter dem Titel lief das ja wohl, wird nicht kommen. Und drittens, was ist mit dem Masterplan, den mal Herr Stimmern aufgestellt hat? Welche Aktualität hat der heute noch?
Sie haben völlig recht, das ist ein Bild, das anregen soll zu Vorstellungen. Das werden wir nicht bauen. Das werden auch die jungen Leute, die hier sind, nach meiner Einschätzung nicht bauen. Aber sich vorzustellen, was passieren kann, sich extreme Situationen vorzustellen, ich glaube, es beflügelt die Fantasie. Und manchmal muss man über das Mögliche hinausdenken, muss das Unmögliche denken, um sich mit dem Möglichen wieder mit mehr Fantasie befassen zu können. Das schlicht steckt hinter einem solchen Bild. Das, was in der Zeit von Herrn Stimmern als Planwerk Innenstadt definiert worden war, ist zu dieser Zeit eine Grundlage gewesen für die Entwicklung eines enger beschriebenen innerstädtischen Bereichs. Das war notwendig damals. Ich glaube, dass wir über dieses Planwerk Innenstadt und ausdrücklich räumlich auch über dieses Planwerk Innenstadt hinausdenken müssen. Wenn wir sehen, welcher Druck auf die Innenstadt im Augenblick stattfindet und sowohl hinsichtlich des Wohnens, inzwischen sogar hinsichtlich der Frage, wo kann ich produzieren in der Innenstadt, wo kann ich ein Institut finden, wo kann ich in der Innenstadt etwas erfolgreich tun, dann sehen wir, dass die Innenstadt nicht alles bewältigen kann. Und deshalb müssen wir uns mit den Lagen weit über das Planwerk Innenstadt hinaus mindestens in dem Bereich des S-Bahn-Rings auseinandersetzen, und zwar mit ihrer urbanen Qualität und der Entwicklung einer attraktiven urbanen Qualität. Und wir müssen darüber hinaus uns auseinandersetzen mit der Entwicklung der Großsiedlung. Wenn inzwischen die Gropiusstadt, um ein Beispiel zu nennen, in einer herausragenden Lage in Richtung BBI sich weiter positiv entwickelt, dann wird sie ein nachgefragter Standort für Wohnen bleiben. Sie ist es jetzt schon, der Leerstand ist exorbitant niedrig, aber sie darf und muss mehr als eine Schlafstadt sein. Es muss Kultur, Wissenschaft, die Nähe zu einem solchen Standort suchen. Und deshalb glaube ich, ist eine planerische Konzentration auf den Bereich der damals als Planwerk Innenstadt beschriebenen Situation zu kurz gegriffen. Und wir müssen mehr denken als räumlich denken. Wir müssen sehen, was sind die sozial innovativen Funktionen, die wir stärken müssen. Wir müssen uns, und das möchte ich sehr gerne, im Rahmen einer internationalen Bauausstellung damit auseinandersetzen, was die Zukunftsfragen sind. Ich nenne als eine dieser Zukunftsfragen und höre dann gleich auf, weil man das sonst sehr, sehr viel länger noch mal diskutieren könnte. Eine dieser Zukunftsfragen ist, wie wir die Mischung in der Stadt aufrechterhalten, wie wir nicht zuschauen, dass Standorte für Produktion auf der einen Seite, Standorte für Wohnen auf der anderen Seite, Standorte für Banken, Handel und Versicherungen auf der anderen Seite sich wieder herauskristallisieren. Da haben wir sehr gegen gearbeitet in der zurückliegenden Zeit. Aber wir müssen auch Ansätzen wehren. Und die sozial gemischte Stadt an vielen Standorten in der Stadt gilt es sehr aktiv zu definieren und sie dann zu schützen. Und das, nach meiner Einschätzung, sind Diskussionen, die wir für die Zukunft jetzt sehr aktuell und sehr intensiv angehen müssen.
Eine ganz kurze Frage zu Tegel, Frau Jungemeyer. Mein Name ist Sabine Gundlach. Eine kurze Frage zu Tegel.
Wo kommen Sie her?
Aus Berlin.
Ja, stellen Sie doch bitte vor.
Bitte?
Bitte vorstellen.
Mein Name ist Sabine Gundlach.
Der sagt uns leider nichts.
Ach so.
Normalerweise sagt man, wie man heißt und wo man herkommt, und dann wissen wir das.
Ich bin aus Interesse hier und bin auch Journalistin. Okay. Ich habe eine Frage noch, Frau Jungemeyer, ganz kurz nur zu Tegel. Sie sagten eben nochmal, dass Sie bei der Suche immer noch sind nach einem Träger zur Entwicklung des Flughafengebäudes und des Drumherum sozusagen. Denselben Satz haben Sie ja schon mal Anfang Januar auf der Standortkonferenz gesagt. Mich würde interessieren, fällt denn die Entscheidung bezüglich des Trägers jetzt noch vor den Wahlen oder müssen wir dann noch länger warten, weil die Zeit drängt ja wirklich?
Die Frage hatten Sie mir, glaube ich, schon mal im Rahmen einer Pressekonferenz gestellt. Vielen Dank für die Wiederholung der Frage. Ich werde Ihnen auch heute über die derzeit stattfindenden Gespräche mit dem Miteigentümer und auch mit dem möglichen Träger keine Geheimnisse öffentlich verraten können. Leider.
Gibt, wann der Träger präsentiert wird. Deshalb kann man ja auch eine Frage wiederholen innerhalb von 6 Monaten oder so. Weil es hieß ja schon mal, es wird im Mai jemand präsentiert.
Wir arbeiten daran.
Okay, danke.
Ich muss Sie um Verständnis bitten, dass ich über Gespräche, die wir vertraulich führen, nicht öffentlich berichte. Das geht nicht, das verbietet sich. Nein, ist doch gar nicht geheim.
Nein, ist doch nicht geheim.
Aber man muss auch ein paar Sachen einfach mal.
Ganz genau. Sehr richtig. Ich gucke jetzt mal, wer noch eine Frage hat, und die werden alle noch zu Wort kommen. 1. Und 2 und Sie. 3. Alle guten Dinge sind 3, also alles klar. Bitte schön.
Ist an. Florian Hutterer vom Institut für Stadt- und Regionalplanung hier an der TU auch. Sie haben bezüglich der Heidestraße auch über den Wohnungsmarkt oder den Wohnungsbau gesprochen, über ein ganz spezielles Segment auch, also eher ein hochpreisiges privatwirtschaftliches Wohnungsbausegment. Das ist sicherlich richtig, dass es das auch braucht. Inwieweit man das sozusagen politisch fördern muss, ist eine andere Frage. Nun ist Berlin aber auch eine Stadt, die möglicherweise mehr als andere Großstädte in Deutschland auch durch eine Bevölkerung geprägt ist, die weniger Geld zur Verfügung hat und ein geringeres Einkommensniveau hat. Das heißt auch angewiesen auf geringere Mieten. Wo in Berlin sind dann die Strategieräume für einen möglicherweise erneuerten sozialen Wohnungsbau, für einen erneuerten geförderten Wohnungsbau? Und welche Strategien hat der Senat im Auge, um so einen Wohnungsbau wieder auf die Beine zu stellen?
Wir untersuchen im Augenblick und sprechen darüber vorrangig mit den städtischen Gesellschaften, zu welchen Preisen Neubau überhaupt möglich wäre. Und wir kommen, selbst wenn wir die Grundstücke zur Verfügung stellen, auch auf Preise, die sich in dem Bereich von knapp unter 10 Euro netto kalt bewegen. Das wissen diejenigen, die Geschosswohnungsbau planen und bauen und finanzieren, dass darunter nicht viel zu machen ist. Und ich möchte nicht, dass wir sagen, wir bauen Substandard für ärmere Leute. Das geht nicht. Das machen wir nicht in der Stadt. Das Problem ist deshalb, dass wir eine Subventionierung, so wie es der soziale Wohnungsbau mal gewesen ist, uns schlicht nicht leisten können. Wir stehen auch da in der Konkurrenz um die Finanzierung der Sanierung und Modernisierung des Bestandes, nicht nur, wie ich vorhin gesagt habe, der Institute, der Wissenschaft und der Gesundheit, sondern auch des Wohnungsbaus. Und wir haben als Instrument, bei dem wir direkt Zugriff haben, nur diese städtischen Gesellschaften, bei denen wir direkt sagen können, wie es gehen soll. Wir sind im Augenblick in den Gesellschaftergesprächen mit diesen Gesellschaften und klären, in welchem Umfang, wenn sie modernisieren und sanieren, auch dazu kaufen können. Das sollen sie tun. Sie sollen weiteren Bestand erwerben. Über die 270.000 hinaus wollen wir in wenigen Jahren einen Bestand von 300.000 Wohnungen in diesem Besitz erreichen. Aber wir sagen auch, es müssen Wohnungen sein, die am Markt für Menschen mit mittlerem und unteren Einkommen zur Verfügung stehen. Eine Subventionierung von sehr, sehr preiswertem Wohnungsbau wie bei dem sozialen Wohnungsbau sehe ich deshalb im Moment nicht.
Mein Name ist Blut, ich bin Stadtentwicklungsplaner im Ruhestand. Eine kurze Frage an die Verkehrssenatorin. Wann wird man den neuen Flughafen auf kurzem Wege über die wiederaufgebaute Dresdner Bahn erreichen können?
Die Frage hätte ich vor etwa 7 Jahren möglicherweise genauso beantworten müssen wie heute. Wir können es Ihnen noch nicht genau sagen. Das Problem dabei ist die Planfeststellung, die dort vorgenommen werden muss. Die Fachleute wissen, wie kompliziert und schwierig das ist. Sieht nach Auffassung des Landes Berlin, nach unserer gemeinsamen politischen Auffassung, nach wie vor einen Tunnel vor in Lichtenrade. Ich glaube, dass es falsch wäre, hier oberirdisch den Lärm, der von einer solchen Dresdner Bahn ausgehen würde, durch Lichtenrade zu führen. In den zurückliegenden Jahren hat die Bahn immer wieder neue Pläne erstellt zur Führung dieser Strecke und zur technischen Gestaltung. Nach meiner Kenntnis liegt im Augenblick diese Vorstellung der Bahn beim Eisenbahnbundesamt, das sich mit der Frage der Planfeststellung dieser Vorstellung der Deutschen Bahn auseinandersetzen muss. Es wird nach meiner Einschätzung sehr, sehr schwierig sein, hier ohne eine solche Tunnellösung tatsächlich mit dem Bau beginnen zu können. Und deshalb kann ich Ihnen heute und hier nicht sagen, wie schnell die Bundesbehörden sind mit der Genehmigung dieser Strecke der Dresdner Bahn.
Liebe Senatorin Frau Junge-Reyer, wir sind am Ende leider angekommen. Wir haben das eben gesagt, tut mir leid, und der Herr hat freundlicherweise auch gesagt, er verzichtet jetzt, wir können das hinterher tun. Sie bekommen natürlich noch einen Blumenstrauß, das ist selbstverständlich, aber ich wollte Ihnen zur Erinnerung an den heutigen Tag noch etwas anderes mitgeben. Wenn wir alle mal den Blick auf die Nike von Samothrake werfen. Das war etwas, was mich auch ganz am Anfang, als ich herkam, immer begeistert hat. Samothrake ist eine griechische Insel. Dort vor 200-300 vor Christus wurde sie als Göttin des Glückes wohl angebetet. Wie steht sie da? Man könnte denken, sie steht vorne auf dem Bug eines Schiffes. Es könnte aber auch sein, dass sie gerade landet und Wind unter die Flügel greift Man hat 1832 die ersten Fragmente gefunden. Die wurden nach Paris gebracht. Der eine oder andere von Ihnen im Louvre hat sie schon mal auf dieser Freitreppe gesehen. Sie ist 2,35 Meter hoch, diese Statue. Bis 1950 wurden Einzelteile gefunden. Der Kopf und die Arme sind nicht wieder aufgefunden worden. Und es gibt 4 Exemplare in dieser Größe. Eins auf der Insel Samothrake, eins im Louvre, das Original, eins an der Universität in Zürich und eins an der Universität hier bei uns in Berlin. Und davon bekommen Sie eine kleine Nachbildung für Ihren Schreibtisch und unten steht dann das drunter. Und ich danke nochmal ganz herzlich für alles.
Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, auch persönlich. Dankeschön. Dankeschön. Ich will mich sehr herzlich bedanken für die Einladung hierhin und für die Freude, dass ich Ihnen etwas berichten konnte über die Pläne für die Stadt. Ich will Sie herzlich bitten, Politik zu begleiten mit Ihrem Fachverstand, mit Ihrem Wissen, Ihrer Fantasie, Ihren Vorstellungen von der zukünftigen Entwicklung der Stadt. Quälen Sie uns ruhig ab und zu ein bisschen, das macht nichts. Im Grunde ist es doch so, Konflikt und Widerspruch sind der Motor des Fortschritts, ist nicht von mir, ist von Hegel, gebe ich jetzt zu. Aber wichtig ist es, dass wir uns auseinandersetzen und sehr gerne auch mal streiten über die Zukunft der Stadt. Danke für alle Anregungen, die ich von Ihnen bekommen habe. Ich freue mich auf die zukünftigen. Dankeschön.